Marie und Fritz, es ist nicht zu übersehen, befinden sich auf der Flucht. Unbesiegbar, jung, verwegen, die Taschen voll mit eines fremden Vaters Geld, aus dem Safe gestohlen, alle Brücken zerbrochen, Hals über Kopf auf dem Weg ins Schlaraffenland des Pulvers, des braunen Giftes, das sie zu lange jetzt schon schmerzlichst entbehren. Matt und fiebrig treten sie aus dem Flugzeug in eine tropische Hitze, beißen und stechen auf der Haut, in eine überbordende Geruchswelt, die ihre Mägen und Gedärme dreht und wendet durch und durch. Sie plumpsen in ein Taxi und lassen sich nach Süden in das Viertel der kleinen alten Hotels bringen, die eingenistet liegen in einer Bautenpracht zerfallener Kolonialherrlichkeit, angenagt von Meer und Monsun und einer aggressiven Kleinflora, die in den Tropen wuchert und gedeiht und in schweren Regenzeiten den Odeur des Dschungels in die Stadt trägt. Der wohlbeleibte Portier des Hotels, ein alter Herr, hat alle Zeit der Welt und jede seiner Bewegungen gleicht einem sorgfältigen Ritual und ist für die beiden eine wahre Tortur. Sie können sich kaum noch auf den Beinen halten, so sehr ist mit dem Verklingen der letzten Dosis vor endlos langer Zeit alle Energie aus ihren Körpern gewichen. Ausgeliefert und zusammengeschrumpft zu einem wunden Nervenbündel, das schon der kleinste Windhauch schmerzhaft erschauern lässt. Endlich sind alle Formulare ausgefüllt, Pässe überprüft, ein Zahlungsmodus vereinbart und sie können die Türe hinter sich schließen und am Ende aller Kraft auf ein fremdes Bett fallen. Aber von Entspannung kann keine Rede sein. Entzündete Haut, entzündete Knochen in entzündetem Fleisch und gebadeten kaltem Schweiß macht sich denn Fritz nach einer notdürftigen Toilette allsogleich auf den Weg in eine fremde Welt, um schleunigst aufzuspüren, weswegen sie hergekommen sind. Omnipotentes Pulver zum fixen Spritzen.
Marie bleibt im Hotel zurück, erschöpft und ruhelos, gemartert von einem quälenden Gedankenfluss und in panischen Wallungen wegen ihrer Schwangerschaft, die sie seit 4 Monaten mit sich herumträgt.
In einem engen Taxi lässt sich Fritz durch 10 Verkehr ins Zentrum der Stadt bringen, zu einem Bazar, dem anempfohlen wurde, groß wie sonst wo eine Kreisstadt. Bei den Obsthallen entlässt ihn der Chauffeur und kassiert hastig sein Geld. Da steht er nun, überwältigt von einem unendlichen Strom fremder Gestalten, der sich durch ein klingendes, singendes Labyrinth von Gassen und kleinen Straßen schlängelt. Getrieben und geschoben läuft er durch wabernde, geschwätzige Menschenknäuel und Gerüche so schwer und fremd, dass ihm schier gar schwindelt. Mühsam gelingt es ihm, sich dem Gewirr anzupassen und er beginnt Ausschau zu halten nach einem Zeichen, irgendeinem Merkmal, irgendjemand mit Pulver im Angebot. In dieser Ecke des Marktes aber, mit Obst und Süßigkeiten, entdeckt er nichts dergleichen. Auch nicht ein paar Straßen weiter bei den Sattlern und Taschenmachern und ebenso wenig bei den verrußten Läden für Eisenwaren aller Art. Er stolpert weiter und weiter, schwitzend eingeschnürt in viel zu warme Kleidung. Aber irgendwann dann beginnen die Straßen zu verlottern, Gerüche werden schärfer, Ratten huschen schattenhaft dahin, enge verborgene Gässchen verschwinden geheimnisvoll zwischen altbackenen Häusern und gelegentlich wuchert aus dunklen Hauseingängen rufend, lachend, loses Weibsvolk und käufliche Liebe. Er ist in den Falklands gelandet, wo Gaukler durch die Straßen ziehen und misstrauische Händler ihren Geschäften nachgehen. Hier glaubt er sich angekommen am Ziel seiner Suche. Das Gefühl des Verlorenseins weicht neuem Mut und er spricht einen jungen Mann an, der ihm in Hemd und Hose nicht ganz so orientalisch erscheint wie die barfüßigen Passanten in Lendentuch und Mütze. Eine einsilbige Konversation in gebrochenem Englisch entsteht, flankiert von allerlei Gesten bis auf seines Gegenüber Gesicht. Ein verständnisvolles Lächeln erscheint und dieser Bargeld zu sehen verlangt. Das gibt ihm Fritz in der Hoffnung auf schnelle Erlösung. Er wartet im Kaffeehaus auf der anderen Seite der Straße. Der abgewetzte Holzstuhl erscheint ihm hart wie roher Beton und seine Ohren glühen, seine Haare fühlen sich an, als stünden sie unter Strom. Zäh zerrinnt die Zeit und sein Lieferant kommt und kommt nicht. Kommt nimmermehr, wozu auch. So geht er denn zurück auf die Straße, schwitzt kalten, schauerlichen Schweiß und fauliger Dunst strömt ihm vom Magen in den Mund und über sein Gesicht. In all der Hitze geht er fröstelnd seines Wegs, unsicher, nervös, auf der Lauer, als ihn ein zerlumptes Kind mit witternden Nüstern am Arm zupft und ihm in der hohlen Hand einen plastikverpackten, schwarzen Brocken Opium anbietet. Fritz kauft den Klumpen und fragt auch gleich nach etwas magischem Pulver, dass man sich drücken bücken kann. Schulterzuckend verneint er das Kind und deutet weit nach Süden, ans untere Ende der Stadt, wo er hergekommen ist, wo die Hotels für Fremde sind. Mit etwas Tee spült Fritz ein Kügelchen der Zehenmasse hinunter und wirkt bei dem bitteren Geschmack in seinem Rachen. Aber schon kurze Zeit später überkommt es ihn teuflisch gut. Seine Muskeln füllen sich mit Lebenskraft wie ein leerer Schlauch mit Wein. Er bekommt Appetit und kauft sich noch einige Stücke zuckersüßen Puddingkuchens und macht sich dann auf den Weg zurück, um dort mit neuer Kraft zu suchen nach dem bitteren Pulver, dass sie sich schießen, pießen können.
Marie verlässt nach kurzer Pause ebenfalls das Hotel. Mit Mühe schafft sie es um den Block und gelangt wie Gott gefügt an jenen Saftladen in der Best Road, wo immer Leute mit Informationen aller Art herumlungern. Ihre Augen glänzen wie schwarze Kastanien. Krank. Hier trifft sie auf Carolina, ein großgewachsenes Mädchen, die sich des Nachts bei geiler Klientel ihr Geld verdient. Sie erkennt Maries Zustand sofort und lädt sie zu sich in ihre Hotelsuite ein. Und ja, ja, Pulver hat sie obendrein. Vor Ort stellt sich heraus, dass es aber ein Besteck zum Ritzenspritzen nicht gibt. Carolina raucht das Pulver. Spritzen sind ihr ein Gräuel. Sie bröselt etwas Tabak aus einer Zigarette, lockert diese geschickt zwischen den Fingern und schaufelt aus einem kleinen Plastikröhrchen etwas braunes Pulver, das sie dann vollends in die Zigarette hineinsaugt. Sie halbiert den Filter und überreicht sie Marie. Ein Hauch schwerer Süße verbreitet sich im Raum, als sie gierig zieht an ihrer Zigarette wie an einem Euter, das die große Suchtmutter ihren Kindern darreicht. Auf der Stelle geht es ihr besser. Sie bekommt mächtigen Hunger, als ihr Magen aufhört zu rumoren und wieder ruhig gestellt ist. Sie bestellen sich Essen. Marie schickt einen Boten mit einer Nachricht für Fritz ins eigene Hotel, damit er weiß, wo sie zu finden ist. Entspannt. Schiffe aus aller Herren Länder paradieren draußen in der Bucht vor dem Gateway of India, warten geduldig darauf, im geschäftigen Hafen gelöscht oder beladen zu werden. Eine leichte Brise wiegt die schlanken Palmen sanft hin und her und trägt salziges Aroma durch die hohen Balkontüren in Carolinas geräumiges Apartment. Müßig lagern die beiden Mädchen auf dem großen Lotterbett und lassen es sich gut gehen bei Tandoori Chicken und Kardamom-Tee. Im Schatten des Nachmittags durchflutet Licht den Raum und ein Schimmer der späten Sonne fällt durch das Fenster und malt einen Streifen Goldes an die Wand. Da ist ein weiter, blauer Himmel, in dem Möwen und Raben tanzen, mühelos über knorrigen, ausladenden Bäumen, vor den fernen Umrissen am Horizont, auf der anderen Seite der Bucht. Amüsiert plaudern die Mädchen über persönliche Katastrophen aller Art und die Zeit rinnt lustig dahin. Es beginnt bereits zu dämmern.
Fritz ist wieder angekommen in der Gegend und tatsächlich, hier unten treiben sich die Leute herum, die nach Pulver aussehen. Ein stämmiger Schweizer Bundesgenosse, leicht angeschlagen, aber immer noch mit Pfeife und gut im Schuss, weiß auch gleich Bescheid. Braunes gibt's um die Ecke und die Straße hoch, im Schatten des großen noblen Hotels. Dort kauern in einer kleinen Nische unter Müllarkaden ein paar Jungs im Halbdunkel um eine rostige Tonne. Es stinkt infernalisch nach abgestandener Pisse. Hier ist der Platz, an dem die Lumpen Desperados auf ihr Häppchen Glück hoffen. Und man macht nicht viel Federlesens. Geld wechselt flink den Besitzer und in Fritzens Hand wandern zwei wohlgefüllte Plastikröhrchen mit graubrauner, pulvriger Musik. Zufrieden mit sich und der Welt schlendert er zurück zu seinem Hotel. Die Röhrchen, einem Schatze gleich in seiner Hand, die Krönung eines langen Tages, Pulver, das man zitzen spritzen kann. Ein goldener Becher quasi aus dem Grund der Höhle geborgen für die Dame seines Herzens.
Als sich Carolina zurechtmacht für die Nacht, sich pudert und den Schmuck anlegt, trifft Fritz in ihrem Apartment ein, wird von Marie vorgestellt und schnell noch wird ein kühles Cola getrunken. Als dann verabschieden sich die beiden und brechen auf.
Noch auf dem Weg zum Hotel zeigte ihr stolz eine Röhrchenbeute und eine schwere Glasspritze dazu, die er unterwegs einen tüchtigen Apotheker abgeschwatzt hat. Sie hängt sich kuschelig in seinen Arm und sie spazieren dahin wie ein glückliches Ehepaar nach einem gelungenen Abend auf dem Weg zur intimen Feier daheim. Angekommen begutachtet man das braune Zaubermittel, ein Gürtel wird aus der Hose gezogen, ein Löffelchen steht noch im Teeglas und mit bloßem Wasser ist im Nu eine Versuchsportion aufgekocht. Als Kavalier lässt er Marie den Vortritt. Bei ihr dauert die Prozedur gewöhnlich etwas länger, da sie die Nadel nur schwer platzieren kann.
Sie versucht es mit den frech dahinrollenden Adern des Handrückens, dann die scheuen, tief im Fleisch sitzenden des Unterarms. Welch ein Aufwand, bis die Nadel da sitzt, wo sie soll. Aber wie schön ist dann dies aufflockende Blut in der Witzespritze anzusehen, wie erlösend. Der Gedanke lässt sie gottvergessen gierig werden und so bohrt sie weiter in ihrem Fleische.
Fritz bestellt derweil vorne an der Rezeption Getränke. Der alte Herr ist kaum zu wecken. Schlaftrunken öffnet er ein Auge und drückt eine schrille Glocke mit müder Hand. Ein graublauer Servierer erscheint aus den Tiefen des Hotels und notiert Fritzens Order. Dieser geht noch zur Toilette und dann zurück ins Zimmer und da sieht er sie liegen, Marie. Die Gliedmaßen käfergleich von sich gestreckt, dunkles Violett das Gesicht, schwarz, verbrannt. Die Hände zu Klauen erstarrt, einem Nichts nachgreifend, den Mund aufgerissen zu einem lautlosen, erstickten Schrei. Tod. Ein hinterhältiges Röhrchen war es mit einem tückisch falschen Pulver, wie es den hiesigen Leichenflatterern gerade mal modern ist. Doch heute ist ein schlechter Tag für die Jungs von der Tonne. Der Außersehene ist nicht alleine, unbesiegbar. Kein ungestörtes Wenden von Taschen also, keine Koffer zu plündern, keine Preziosen und kein Geld, an das man ungestört handlegen könnte. Aber all das kümmert die Stadt wenig in dieser jungen Nacht und sie hat es vergessen, morgen früh.